When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Magnetische Meisterleistung, wie EC-Motoren wirklich arbeiten. Stell dir vor, du hast einen Motor vor dir, der ohne Bürsten auskommt, der so effizient läuft, dass er keine Wartung braucht und dabei sogar die Energie aus der Umgebung optimal nutzt. Aber wie genau funktioniert so ein Motor eigentlich? Was hat es mit der geheimen Elektronik hinter diesen Motoren auf sich, die dafür sorgt, dass er nicht nur sauber läuft, sondern auch effizient bleibt? In dieser Folge erfährst du alles Wissenswertes über elektronisch kommutierenden Motoren, wie sie arbeiten, wie sie so besonders gemacht werden und wie du sie steuern kannst. Bist du bereit, das Geheimnis zu lüften? Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für wirklich jedermann, präsentiert euch mal wieder das Audioformat und auch Videoformat, um die Welt der Elektrotechnik euch allen näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise in der Industrie, im Handwerk, aber auch bei euch zu Hause. Und heute haben wir ein richtig spannendes Thema am Start. Es geht um elektronisch kommutierende Motoren. Und ja, ich weiß, das klingt erstmal nach viel zu viel Technik. Total kompliziert, ich weiß, aber keine Sorge. Ich werde das Ganze wirklich so erklären, so runterbrechen, dass du es auch ohne Studium kapierst. Also ich habe hier viel Research reingesteckt und wirklich meinen Kopf angestrengt, das so runterzubrechen, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Hauptschüler auch kapiert, aber ihr kennt auch diese ganzen Kids auf der Straße, wo in irgendwelchen Tinder-Frankfurt-Videos sind und sich dann denken, scheiße, hätte ich doch mal besser meine Sonderschule zu Ende gemacht. Genau für solche Leute erkläre ich es heute nämlich auch. Pass auf. Auf das Thema bin ich erstmal gekommen, beziehungsweise darum gebeten, hat mich mal wieder einer von euch aus eurem Kreis, und zwar einer meiner, ja, wertschätzenden Zuhörer, das war der liebe Simon, und er ist Maschinenbaustudent, und er hat mir folgende Nachricht zukommen lassen. Er hat geschrieben, Hi Giancarlo, erstmal vielen Dank für deine geilen Beiträge zur Elektrotechnik. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Elektromotoren und spezieller mit EC-Motoren. Meinst du, du könntest mal ein Video oder Podcast zum Thema elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren machen? Es gibt ja beispielsweise BLDC oder PMSM und entsprechend Block- oder Sinuskommutierung. Und wie steuert man die Motoren an? Also was sind die Anforderungen an einen entsprechenden Mikrocontroller? Wie funktioniert das Ganze und so weiter? Im Rahmen meiner Praxisphase beschäftige ich mich mit dem Thema, ich studiere Maschinenbau und das Thema E-Technik und gerade Elektromotoren kommt bei uns im Studium leider viel zu kurz. Bei der Recherche sind deine Podcasts und Videos echt mega hilfreich, um so ein paar Grundlagen zu verstehen. Liebe Grüße, Simon. Und die Sache ist ja folgende. Ich bin ja auch immer dafür, auf einer guten Basis, also auf einer guten Grundlage, kann man verdammt gut erst das Haus aufbauen. Also was bringt das, wenn das Fundament Schrott ist? Dann kann man die tollste Villa drauf aufbauen, wenn dann nach einem halben Jahr ein Loch auf einmal mittendrin ist oder mir die Garage wegbricht oder sonst irgendwas. Ja, gut, bei der Garage wäre es noch das geringste Übel, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es wäre immer alles teuer, beziehungsweise am Ende sagt man sich, verdammt, hätte ich es doch mal von Grund auf besser gelernt. So, und dann fangen wir doch da direkt an, aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, sollten wir, finde ich, alle erstmal klären, was sind überhaupt EC-Motoren? Ja, und dazu möchte ich euch direkt mal mitnehmen in die wirklichen Basics von auch, ich sag mal, ja, Gleichstrommotoren. Ja, weil ich finde immer, das ist so ein Thema, ja, viele Kollegen haben es auch nicht so wirklich drauf. Aber deswegen seid ihr ja heute bei mir, so dass ihr das mal so ein bisschen mitbekommen könnt. Okay, ich will jetzt aber auch nicht mich zu sehr mit Blumen ausschmücken, weil hinterher erkläre ich es vielleicht Schrott und ihr... Anyway, wir lassen das Ganze jetzt mal. Fangen wir an mit dem Begriff EC, vom EC-Motor. Also, das kommt aus dem Englischen und steht für Electronically Commutated oder auf Arisch elektronisch kommutiert. Ja, und das bedeutet, dass diese Motoren keinen mechanischen Kommutator wie die klassischen DC-Motoren, also diese Gleichstrommotoren, eben besitzen, die du vielleicht zum Beispiel aus dem Modellbau kennst. Die benutze ich auch ganz gerne mal, um erstmal so ein bisschen in die Elektronik reinzukommen mit Motoren, dass sich da so ein bisschen was dreht, ein bisschen was bewegt, sei es ein kleiner Hubschrauber oder ein kleines Flugzeug oder so, dass da so ein paar Motörchen dran sind, kleine PV-Zelle dran und es bewegt sich ein bisschen was. Allein schon dazu kann man mehrere Unterrichtseinheiten aufbauen. Ja, ich finde es immer ganz geil eigentlich, aber ja, die Kids, die dann da was sehen, die sehen irgendwo auf TikTok, irgendwo geht was hoch, irgendwo macht's bumm und können wir das bauen, können wir eine Bombe bauen und ich denke mir so, ihr seid Araber, ich baue mit euch keine Bombe so, ne? Aber gut, nichtsdestotrotz, anders, nicht jetzt von meinem Schülerklientel reden, sondern Modellbau. Wir sind jetzt bei so einem kleinen Elektromotor, Gleichstrommotor und der Kommutator ist ja in vielen Fällen ein ringförmiger Schleifkontakt, der sich mit der Achse des Motors mitdreht. Sprich, wenn der Motor läuft und die Welle vorne sich dreht, dann dreht sich der Kommutator auch mit. So, grundsätzlich erstmal schlaue Sache. So, die Stromwendung dabei erfolgt durch eine Teilung der Schleifringe in sogenannte Lamellen mit entsprechender Schaltung zu den Teilwicklungen. Und jetzt brechen wir das Ganze einfach mal runter, weil ihr habt jetzt gehört, okay, Schleifringe, Lamellen, Teilwicklung, ist irgendwie ein bisschen schwierig, erstmal reinzukommen. Okay, stellen wir uns das Ganze erstmal vor, wie du hast den Schleifring, der im Prinzip wie so ein Drehkontakt ist, der den Strom von einer Station zur anderen weiterleitet, während sich der Motor dreht. Jetzt, damit der Strom nicht immer nur an einer Stelle bleibt und sich weiter verbreiten kann, wenn man so möchte, wird der Schleifring in die angesprochenen Lamellen unterteilt. Lamellen kennt ihr alle. Lamellen sind im Prinzip wie bei diesen Jalousien, die man so runter macht. Ja? Lamellen. Wie soll ich es anders erklären? So, ne? Lamellen. Wichtig ist mir, dass ihr versteht, diese Lamellen sind wie kleine Abschnitte, die jeweils Strom an unterschiedliche Stellen weitergeben. Deswegen sind sie in Lamellen unterteilt. Das kannst du dir jetzt mal wie folgt vorstellen. Du hast ein Rad, das sich dreht. Und auf diesem Rad sind viele kleine Schaltflächen, die sogenannten Lamellen. Und diese Schaltflächen haben jeweils eine Verbindung zu verschiedenen Wicklungen, also Drahtwicklungen, die den Strom durch den Motor leiten. Und wenn das Rad sich jetzt dreht, also schaltet, sich der Strom von einer Wicklung zur nächsten, je nachdem welche Lamelle der Schleifring gerade berührt, weiter. Und genau das sorgt jetzt dafür, dass der Strom immer an den richtigen Stellen ankommt und der Motor immer schön weiterdreht. Also die Lamellen sind wirklich eine nützliche Sache, um den Strom immer zum richtigen Zeitpunkt dahin zu leiten, damit der Motor sich weiterdreht. Punkt. Das könnt ihr euch so eigentlich merken. Ich dachte mir, wo ich es geschrieben habe, oder beziehungsweise wo ich es mir ausgedacht habe, wäre das eine einfache Sache. Ich hoffe, ihr habt es auch so verstanden. Aber jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus deinem Alltag, was wirklich, das kennst du safe. Und zwar wir bleiben heute auch beim Auto. Ja? Weil wir alle Auto fahren, zumindest die meisten von uns. Ich bin noch Gen X, bin ich Gen X? Nee, ich bin Gen Y. Ich bin auf jeden Fall nicht Gen Z. Diese Pappnasen. Nein, ich bin Gen Y. Ich habe noch einen Führerschein gemacht. Ich habe ihn gebraucht. Ich brauche ihn bis heute. Ich fahre auch gerne Auto und ich sage auch, ich fahre gut Auto. Nichtsdestotrotz, wir nehmen das Beispiel Auto und stell dir jetzt mal vor, ein Autolenkrad, das du drehst. Und um sicherzustellen, dass du immer den richtigen Kontakt für die Steuerung hast, hat das Lenkrad kleine Schaltflächen, Lamellen, die den Kontakt zum Steuergerät jetzt herstellen. Pass auf, wird jetzt einfach. Wenn du das Lenkrad drehst, berührt jeder Abschnitt des Lenkrads einen neuen Punkt, der ein Signal weitergibt, sodass das Auto immer weiß, in welche Richtung du fahren willst. So, und das ist der große oder der grobe Mechanismus, der mit der Teilung der Schleifringe oder der Teilung des Schleifrings und der Schaltung zu den Teilwicklungen gemeint ist. Also mit diesem komplizierten Satz von ganz Anfang an. Im Prinzip ist diese Teilung dafür da, dass ich immer mit durch den Kontakt immer weiß, wo fahre ich jetzt gerade lang? Wie drehe ich das Lenkrad? Wie fährt der Motor? Denn diese Motoren benutzt du ja nicht einfach nur, um dass sie sich drehen, sondern du hast die ja in der Robotik und so weiter, dass du Positionen auch super ansteuern kannst. Ja? Und das ist im Prinzip damit gemeint. So, und im EC-Motor, also in diesem elektronisch kommutierenden Motor, da übernehmen auch elektronische Schaltkreise die Aufgabe des Kommutators. Also was ich gerade gesagt habe, ja dieses mechanische Teil, also die Aufgabe, die Richtung des Stroms zu ändern und somit die Drehbewegung zu erzeugen. Also nicht mechanisch, sondern das Ganze passiert im EC-Motor elektrisch. So, und wir wissen, also das kennt ihr schon grob, diesen Vergleich bringe ich ganz gerne, gerade in der Ausbildung, zwischen einem Tastschalter oder einem mechanischen Schalter und einem Transistor. Ja, der Transistor ist der elektronische Schalter, der kann auch in der Sekunde oder in der Minute viel öfter schalten, als wie wenn ich da bei einem Schalter bin und jedes Mal klack, 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 ich müsste jedes Mal mit dem blöden Finger draufdrücken und natürlich durch die Mechanik haben wir auch einen Verschleiß. Haben wir hier nicht. Gleiches Prinzip, DC-Motor mit einem mechanischen Kommutator, mit den Bürsten und so weiter. Ja, Bürsten austauschen, ich habe auch schon das machen müssen. Und beim elektronischen Kommutator, das passiert elektronisch, passiert eben, das erkläre ich gleich, passiert das eben anders, haben wir keinen Verschleiß. Super Sache schon mal. Deswegen eigentlich schon mal eine geniale Sache. So, und dabei gibt es eben aber zwei Haupttypen von diesen EC-Motoren, die in der Praxis eben am häufigsten vorkommen. Einmal der BLDC, also der Brushless DC, hört man schon raus, also bürstenloser Gleichstrommotor, und der PMSM. PMSM bedeutet Permanent Magnet Synchronmotor. Permanent Magnet Synchronous Motor. PMSM. Okay, die beiden. Ich würde es nachlesen, müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken, wer jetzt in der Materie drin ist, der ist jetzt dankbar, dass ich das mal mit meinem schlechten Englisch mal so gesagt habe. Aber beide haben erstmal Permanentmagneten im Rotor, also das Ding, was sich dreht, was sie besonders effizient macht, aber sie unterscheiden sich so ein bisschen in der Art und Weise, wie sie betrieben und gesteuert werden. Und da fangen wir doch mal an mit diesem BLDC. Ja, kommen wir erstmal zu den Unterschieden. Fangen an mit dem BLDC, also diesem Brushless DC Motor. Und hier so bei einem BLDC wird ja die Rotation durch Magneten erzeugt, die von den Spulen im Stator magnetisch beeinflusst werden. Also der Rotor hat Permanentmagneten. Und der Stator wird von elektronischen Schaltungen in der richtigen Reihenfolge angesteuert. Das könnt ihr euch vorstellen, tatsächlich, wie so ein Drehstuhl. Ja, du sitzt auf deinem Drehstuhl auf Arbeit. So, und damit du dich drehen kannst, ja, musst du ja irgendwie einen Schub geben, ja, sonst könntest du dich ja nicht drehen, also du müsstest irgendwie mit den Füßen, müsstest du das Ganze machen oder müsstest dich am Tisch abdrücken und so funktioniert auch so ein BLDC-Motor, nur, dass statt dir als Person Magneten eben diese Schubkraft geben und im Rotor, um den Rotor zu drehen, so, also die, ja, nochmal, also BLDC hat man statt dich als Person Magneten, die Schubkraft geben, um den Rotor zu drehen. Und die Magneten im Rotor, also der Sitz und die Magnetfelder im Stator, also die Basis, stoßen sich ab und ziehen sich auch wieder an, je nachdem, wie der Stator gesteuert wird. Und dadurch entsteht eben diese Rotation. Und die elektronischen Schaltungen sorgen eben dafür, dass die Magneten im Stator immer in der richtigen Reihenfolge ein- und ausschalten, damit der Rotor immer weiter dreht, ohne eben zu stoppen, weil du brauchst ja eben diesen Kommutator, der das Ganze ja eben immer wieder wechselt. Und das passiert ja jetzt hier elektronisch. Also quasi kannst du dir das vorstellen, wie du mit deinen Füßen den Drehstuhl immer in Bewegung hältst, indem du regelmäßig in die richtige Richtung schubst. So passiert das da mit dem Wechsel der Magnetfelder. Das muss ja auch immer wieder umgeschaltet werden, nur eben elektronisch. Und nochmal ganz kurz zusammengefasst. Der Stator bei so einem BLDC, also bei einem Brushless DC-Motor, wird durch Elektronik in der richtigen Reihenfolge gesteuert, damit der Rotor sich dreht, immer von den Magneten in Bewegung gesetzt wird. Das Ganze passiert natürlich ganz schnell und präzise, sodass der Motor effizient läuft und das alles auch noch ohne Bürsten. Vorteil hier, es gibt keinen Kommutator, der verschleißen kann, was den Motor natürlich auch langlebiger und entsprechend wartungsfreier macht. Das ist jetzt der Brushless. Jetzt kommen wir aber zu seinem Pendant, wenn man so möchte, oder zu seinem Mitspieler. Das ist nämlich, weil die sind nämlich nicht gegeneinander, da ist nicht der eine gegen den anderen, sondern jeder hat seine Daseinsberechtigung. Jetzt kommt nämlich Thema PMSM, also der Permanent Magnet Synchronous Motor. Permanent Magnet Synchronmotor. Da ist es ebenfalls so, dass wir einen Motor mit Permanentmagnet im Rotor haben. Der große Unterschied ist aber, dass der Rotor synchron mit dem Statorfeld läuft. Weil ich habe ja einmal ein Magnetfeld im Rotor und einmal ein Magnetfeld im Stator. Ja, wer Elektromotor, Antriebstechnik verstanden hat, Grundausbildung ist Lernfeld 8, Elektroniker, Betriebstechnik, der weiß da jetzt Bescheid. Der große Unterschied, wie gesagt, ich habe ein synchrones Drehfeld bzw. Magnetfeld im Stator sowie im Rotor. Also genau mit der Frequenz, mit der der Strom in den Spulen des Stators wechselt, so dreht sich auch der Motor. Also der Rotor. So, sorry. jetzt mal ein Beispiel für dich, wenn du gerade zuhörst oder wenn du zuguckst. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Tanzspiel, bei dem du im Takt mit der Musik tanzen musst. Der Stator ist dabei der DJ, der die Musik abspielt, also den Takt vorgibt. Ich meine, du kannst ja nicht einen Disco-Fox spielen und dann machst du auf einmal, tanzt du eine Rumba. Das geht nicht. Ja? Du musst im Prinzip die richtige Musik zur richtigen Auswahl haben im Prinzip. Also welche Frequenz spiele ich für welche Maschine, welches Lied spiele ich für welchen Tanz. So. Und wie gesagt, Stator ist der DJ, spielt die Musik ab, gibt den Takt vor. Und der Rotor ist, wie du, also der Tänzer, der im Takt der Musik tanzt. Und der Unterschied beim PMSM-Motor ist, dass der Rotor nicht einfach nur irgendwie tanzt, sondern genau, aber wirklich haargenau mit dem Takt des DJs mitgeht. Der Rotor hört also exakt auf die Frequenz des Stroms im Stator, sodass der Rotor immer synchron mit der Frequenz des Stators läuft. Deswegen heißt er auch Synchronmotor. Das bedeutet, der Rotor bewegt sich genau im Rhythmus der Wechsel im Strom. Also als ob du immer im perfekten Einklang mit dem DJ tanzt. Kein Überspringen, kein langsameres Tanzen, kein schnelleres Tanzen, sondern immer synchron. Ich kann euch da ein Liedchen von singen, denn ich tanze selber. Ich bin Disco Fox, Rock'n'Roll und da musst du ja immer auf diesen 1-2-Tap. Und wenn du das nicht machst, dann kommst du aus dem Takt und musst im zweiten oder dritten, musst du da wieder reinfinden. Deswegen tanze ich Disco Fox, weil das ist da relativ einfach, da wieder den 1-2-Tap reinzukriegen, wenn du eine Figur getanzt hast. Weil je nachdem, was du für eine Tanzpartnerin hast, weiß die ja nicht, was du in dem Moment vorhast, dann sieht es erstmal im ersten Moment vielleicht für dich selbst, weil du Ahnung hast vom Tanzen, blöd aus, wenn du aus dem Takt gekommen bist. Aber für alle von außen sieht es cool aus. Das ist aber bei dem Motor natürlich ein Problem. da kannst du nicht auf einmal sagen von außen, ja, ich habe jetzt den Taktunterschied jetzt nicht gesehen, wie der Motor sich gedreht hat oder bewegt hat. Ja, aber die Maschine kriegt das mit, hier ist Präzision gefordert und wenn da mal kurz was aus dem Takt kommt, kann entweder was kaputt gehen oder eine Sicherung fliegen oder. Also da kann zu viel kaputt gehen. Da ist Präzision aber wirklich gefordert. Da sind wir nicht hier bei einer Hirnchirurgie, da geht es nochmal ein bisschen genauer. Nichtsdestotrotz, das andere ist auch wichtig. Also, auch hier nochmal kurz zusammengefasst. Beim PMSM-Motor tanzt der Rotor genau im Takt des Stators. Fertig. So kann man sich das gut merken. Großer Vorteil, diese Synchronität sorgt für einen sehr effizienten und ruhigen Betrieb des Motors, was ihn eben für präzisere Aufgaben sehr, sehr wertvoll und günstig macht, wenn man so möchte. Du merkst also schon, beide haben ihre Vorteile, aber je nachdem, welche Anforderungen du an Drehmoment, Drehzahl und Effizienz hast, wählst du entweder den einen oder den anderen. Der Simon hatte aber noch die Frage bezüglich der Kommutierungstypen der Motoren, also Blockkommutierung und Sinuskommutierung. Und jetzt, das hört sich komplizierter an, als es ist, glaubt es mir. Auch das breche ich wieder für euch runter. Das klingt nämlich, wenn ich jetzt höre, Blockkommutierung, Sinuskommutierung, gut für mich als Elektriker, ich kann damit schon was anfangen mit einem Block und mit einem Sinus, aber für den einen oder anderen hört es sich vielleicht an wie eine Yoga-Übung, aber keine Sorge, ist relativ einfach. Also mit Kommutierung ist ja gemeint, was ihr gerade schon rausgehört habt, wie der Strom im Motor umgeschaltet wird, um die Drehbewegung jetzt zu erzeugen. Also entweder schnell und einfach, die Blockkommutierung, oder sanft und gleichmäßig. Das ist die Sinuskommutierung. Ich vergleiche das auch ganz gerne mit diesem Digital und Analog. Beim Digital habe ich ja feste Werte, das heißt, es wird gestuft, geht es immer nach oben, ja, 1 oder 0, 1, 2, 3, 4, da gibt es kein Komma und so weiter. Und bei Analog denke ich immer an die Zahl Pi, ja, so und so viele Zahlen nach dem Komma. Und im Prinzip kann man sich das auch hier so vorstellen, dass der im Prinzip sanft nach oben läuft. Der kann eben nicht schnell um von 1 auf 2 km/h umstellen, sondern er macht 1,1, 1,2, 1,3, 1,35, 1,37, 1,38. Der kann richtig schön langsam nach oben fahren und macht das nicht so ruckartig. Also, nochmal die beiden jetzt, das habe ich jetzt in Kürze erklärt, jetzt nochmal kurz in schnell. Also bei der Blockkommutierung werden die Phasen des Motors entweder ganz ein- oder ganz ausgeschaltet. Also man nimmt sich wirklich komplette Blöcke mit. Das führt nämlich dazu, dass der Motor entweder ruckartig läuft, weil der Strom plötzlich an- oder abgeschaltet wird. Das kannst du dir vorstellen, wie du fährst ein Auto und jedes Mal, wenn du aufs Gas trittst, springst du von einer Geschwindigkeit zur nächsten, ohne sanft dazwischen zu beschleunigen. Das ist zwar für ein paar Anwendungen irgendwo ausreichend, aber nicht unbedingt ideal, wenn es um anspruchsvollere Anwendungen geht, die eben eine höhere Präzision erfordern. Auch hier wieder, man kann ihn gebrauchen, aber wie gesagt, stell dir vor, du sitzt im Auto und er geht von 100 km/h auf 110, sondern das wäre ja so ruckartig. Ja? Wer mal in einem schnellen Auto gesessen hat, der weiß, wie du da reingepresst wirst und das würde da ja noch schneller passieren. Beim Bremsen, du weißt, wo der Blitzer steht, wäre ganz geil. Okay, da könntest du sagen, ich drehe jetzt aufs Gas und dann weiß ich, okay, in den nächsten Sekunden bin ich so und so langsam. Aber auch hier, es wäre am Stottern, wäre der Motor ja. Wäre also nicht so ganz so passend in einem Auto. Es gibt aber Anwendungen, wo der eben gut gebraucht werden kann. Und jetzt zur Sinuskommutierung, das ist eben das, wo ich sagte mit diesen Analogwerten, wo im Prinzip dazwischen alles angenommen werden kann. Hier verläuft nämlich der Strom sanft über die Phasen hinweg. Also der kann hier schön super verändert werden. Ist also, als würdest du das Gaspedal langsam und gleichmäßig betätigen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das sorgt ja für einen viel ruhigeren und gleichmäßigeren Lauf des Motors, was ihn für präzisere Anwendungen wie in der Robotik oder anderen modernen Elektroautos sehr beliebt macht. Ja, ihr habt es auch da rausgehört, ja? Oh, EC-Motor, hey, Elektromotor, Elektroauto, wow. Ich meine, die Autos sind immer noch nicht ausgereift, nichtsdestotrotz habt ihr da was rausgehört, so, ihr habt schon wieder was gelernt zu den Elektromotoren. Könnte auch eine interessante Podcast-Folge für den ein oder anderen Kfz-Mechatroniker sein. Aber Simon fragte ja auch noch, wie kann ich jetzt, diese Motoren müssen ja auch irgendwo angesteuert werden, ja? Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, denn man muss sich auch die Frage stellen, wenn man jetzt so einen EC-Motor hat, sei es jetzt der bürstenlose, sei es jetzt der permanent erregte Synchronmotor, wie steuert man diese Motoren an und was muss dieser Mikrocontroller eigentlich drauf haben? So ein EC-Motor braucht natürlich eine passende Elektronik, um die Drehbewegung zu erzeugen, und dafür braucht ihr eben Mikrocontroller. Der Controller, der sorgt nämlich dafür, dass der Strom, jetzt kommt nämlich wieder im Prinzip das wie am Anfang mit diesem Lamellen, in den richtigen Phasen des Motors ankommt und eben auch die richtige Reihenfolge eingehalten wird, damit der Rotor sich auch dreht. Also er ist im Prinzip der DJ, der dem Motor den Takt zum Tanzen vorgibt. Ja, und wenn der DJ Schrott ist, dann wisst ihr, ist die Party auch Schrott. So, das merkt man sofort, sei es eine Hochzeit, sei es der Discoabend, sei es der Club. Ja, DJ macht eine Menge aus. Klar spielen da auch noch die Licht, diejenigen, die das Licht machen und so weiter. Aber ihr wisst, das Gesamtpaket muss natürlich an so einem Partyabend stimmen. Hier ist es da auch so. Ja, mit einem Motor und mit seinem Mikrocontroller. Also es ist nicht so einfach wie das Umlegen von einem Schalter. Du brauchst also eine präzise Steuerung, um die Position des Rotors zu erkennen, was in der Regel ja mit sogenannten Hall-Sensoren oder sensorloser Kommutierung gemacht wird. Also bei einem Hall-Sensor, habe ich auch mal in einer anderen Podcast-Folge erklärt, funktioniert er mit dem sogenannten Hall-Effekt. Also das ist der Effekt, beziehungsweise der das Phänomen beschreibt, dass in einem Leiter, der von einem Magnetfeld durchflossen wird, eine Spannung quer zur Fließrichtung des Stroms entsteht. Also das ist die sogenannte Lorentzkraft. Dazu habe ich im Übrigen auch mal ein Video auf meinem Kanal gemacht. Ja, also es wird das Magnetfeld eben erkannt. Und dann, das kapiert der Motor, dann weiß der Motor, der Sensor, wo der Motor gerade steht. Nur mal so für euch. Okay, anyway. Ich wollte da jetzt nicht drauf eingehen, weil das wäre jetzt ein bisschen zu weit. Also die Herausforderung für diesen Controller besteht ja darin, dass er ständig die genaue Rotorposition ermitteln muss, um eben den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel des Stroms zu bestimmen. Also er muss im Prinzip sagen, okay, wann wechsle ich jetzt den Strom, die Richtung? Ja, das Ganze muss natürlich schnell und effizient ablaufen, sonst läuft der Motor nicht rund. Und verliert natürlich auch an Leistung. So, und da ist im Prinzip auch wieder der Punkt, die Hersteller sind sich auch immer hier am Betteln, wer bringt denn das beste Setup, den besten Mikrocontroller raus? Die Anforderungen an diesen Mikrocontroller sind also nicht ohne. Er muss also in der Lage sein, die Motorphasen präzise und schnell anzusteuern, dabei sicherzustellen, dass die Spannungen und Ströme im sicheren Bereich bleiben und auch noch die Temperatur überwachen, um eben eventuelle Überhitzungen im Motor zu verhindern. Wer also so einen Motor einsetzen will, braucht auf jeden Fall etwas mehr als einen simplen Schalter, sondern einen verdammt anspruchsvollen, guten Mikrocontroller. Okay. Fassen wir doch gerade nochmal zusammen, was wir heute so gelernt haben. Also, so EC-Motoren bieten viele Vorteile. Sie sind effizient, wartungsarm und kommen in vielen modernen Anwendungen zum Einsatz. Ob jetzt ein BLDC, also Brushless DC, also bürstenloser Gleichstrommotor, oder PMSM, also Permanent Magnet Synchronous Motor, also Permanent Magnet Synchronmotor, hängt von den Anforderungen ab, die du an den Motor stellst. Block- oder Sinuskommutierung haben wir auch geklärt. Beide haben ihre Einsatzgebiete, aber die Sinuskommutierung ist meistens die ruhigere und effizienter laufende Option, wenn man so möchte. Ja, der eine ist ein Block, ist einfacher, wenn man so möchte. Wenn das reicht für die Anforderung, warum nicht? Ich würde auch nicht mehr Geld ausgeben, als ich muss. Und der Mikrocontroller, wie gesagt, das ist das Gehirn hinter dem ganzen System, der DJ, wenn man so möchte, und sorgt dafür, dass alles wie am Schnürchen läuft. Anforderungen natürlich entsprechend hoch. Ich hoffe, das war jetzt für dich hilfreich, Simon, zu diesem netten kleinen Motor hier und natürlich für alle anderen, die sich mit Elektromotoren und deren Steuerung beschäftigen. Ja, solltet ihr jetzt noch sagen, ey, coole Sache, ich habe aber noch irgendwie ja weitere technische Hintergründe, die mich interessieren, könntest du das vielleicht auch nochmal ein bisschen runterbrechen, um dass das jeder kapiert mit deinen tollen Beispielen und einem blöden Spruch zwischendrin, dann schreibt es mir ganz gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, findet ihr das Kontaktformular, schickt ihr ab und innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr safe von mir eine Antwort, dann ist vielleicht schon dein Thema, deine interessante Frage, Teil meines nächsten Podcasts. Und damit es weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund und immer aufmerksam. Euer Giancarlo, the teacher. Yeah.